Das Jazzgespräch.
Ja, schönes neues Jahr, lieber Dieter, und schönes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Jazzgesprächs.
Prosit 19, Scheiße.
20. 24.
So, bitte fang nochmal an.
Na, passt schon, bitte und weiter.
Wirklich, dann weiter?
Ja, ja.
Na, super.
Es ist super aufgelegt, obwohl wir so ein trauriges Thema heute haben.
Ja. Moment, bevor du da einführst, möchte ich wenigstens auch Prosit 2024 wirklich dir, lieber Stefan, und euch da draußen
wünschen. Vielen Dank. Jetzt haben wir es soweit. Also ein trauriges Thema heute, sind trotzdem gut aufgelegt, aber bevor wir zum heutigen Thema kommen, noch kurz zu einem oder zwei Feedbacks. Zur Sendung Oregon hat uns ein Hörer darauf hingewiesen, dass der Colin Walcott, über den wir auch gesprochen haben, tatsächlich auf einer deutschen Autobahn umgekommen ist. Ich glaube zwischen Magdeburg und Berlin. Vielen Dank für den Hinweis. Und das Zweite ist, es gab eine Anfrage zum Halbjahresrückblick, ob man sowas nicht eher zum Jahresende macht. Ja, kann man natürlich. Haben wir auch gemacht. Und diese Sendung ist am 31.12. erschienen. Also unser Jahresrückblick, unser Gesamtjahresblick 2023 ist in der Sendung, die am 31.12. erschienen ist, zu hören. Jo, dann kommen wir zum heutigen Thema. Wir haben uns was Besonderes überlegt. Wir läuten das heutige Thema ein. Geläute zu Ende und wir haben uns heute vorgenommen, all jener zu gedenken, die in Bands gespielt haben, die uns was sagen. Es ist nicht unbedingt so, dass die tatsächlich Verstorbenen alle namentlich uns bekannt waren, aber wie gesagt, die Bands sind uns schon bekannt und ja, darum geht es heute.
Ja, und es ist ein recht kräftiger Mix geworden von klassischen Jazzmusikern und durchaus auch recht vielen, die mit Jazz eher wenig zu tun haben, was aber, nachdem ich anfangs kritisch war, finde ich eigentlich trotzdem sehr passend ist, weil viele von den heute vorkommenden Protagonistinnen und Protagonisten sind tatsächlich zwischen den Genres hin und her geschwebt und wieder mal ein Beweis dafür, dass Kategorien eher von den Menschen gemacht werden. Musiker machen vor allem Musik. Und damit würde ich sagen, starten wir hinein, Stefan.
Ja, und nachdem ich ein Listenmensch bin, sind die Verstorbenen chronologisch geordnet. Es geht nicht anders bei mir. Und gleich am 1. Jänner hat uns einer der Gebrüder White verlassen. Die Gebrüder White kennt ihr vielleicht als die Hauptprotagonisten der Band Earth, Wind & Fire. Es handelt sich um Maurice White, um Verdeen White und um Fred White. Und Fred White, der Schlagzeuger, ist am 1. Jänner mit 68 Jahren von uns gegangen.
Ja, Earth, Wind & Fire, eine wirklich interessante Jazz-Soul-Funk-Band, eigentlich vor allem aus den 70er Jahren, würde ich mal sagen, wo sie ihren Hauptwirkungskreis hatten. Mein persönlicher Favorit ist die Platte All in All, wo auch der Klassiker drauf ist, den jeder, der Earth, Wind & Fire damals gehört hat, kennt, nämlich Fantasy. Sehr flockige Musik, feine Geschichte. Schade, dass Fred White von uns gegangen ist.
Genau. Ich darf den zweiten auch noch ansagen. Nämlich am 10. Jänner hat jemand seine Gitarre für immer mit der Harfe ausgetauscht und wir reden hier vom Gitarrengott an sich, einem gewissen Jeff Beck, der 79 Jahre geworden ist.
Ja, und seit seines Lebens eigentlich es verstanden hat, der Gitarre durchaus wirklich interessante Hooks und Riffs zu entlocken. Jeff Beck ist für mich, der ich selber auf der Gitarre ein bisschen dilettiere, schon einer von den Gitarrengöttern gewesen, die wirklich auch immer zwischen den Genres hin und her schwebend, also meistens Rock, Blues oder Jazz und Jazzrock, der aber eigentlich nie wirklich allzu sehr genudelt hat. Und das ist ihm sehr dafür zu danken. Mein persönlicher Favorit ist ein sehr frühes Werk von ihm, wo Rod Stewart seine Stimme verleiht und durchaus auch die Platte veredelt, Truth. Ja, Jeff, mach's oben mit der Harfe genauso gut wie unten mit der Gitarre.
Nicht nur sein frühes, sein erstes Werk. Folge 40 haben wir über den Jeff Beck ein bisschen mehr gesprochen.
Ja, gut. Lass uns in der Zeit voranschreiten. Am 12. Jänner hat uns Robbie Bachmann verlassen. Und da deutet schon einiges darauf hin, nämlich sein Nachname auf die Band. Eher ein Exote, aber mit einer ganz, ganz großartigen Platte auch in die Hitparaden ganz weit raufgestürmt in den 70er Jahren. Bachmann Turner Overdrive. Die Nummer You Ain't Seen Nothing Yet, Stefan, kennst du, glaube ich, auch sehr gut.
Das ist die einzige, die ich kenne.
Ja, und die dazugehörige LP heißt Not Fragile, aus dem Jahr 1976. Nasal, wie auch die Earth, Wind & Fire gesungen haben, ist auch der Gesang von Bachmann Turner Overdrive bei You Ain't Seen Nothing Yet. Ein echt richtiger Ohrwurm. Feine Sache.
Ja, ich bin mir nicht sicher, wie man die eigentlich ausspricht. Möglicherweise Bachmann oder Backman, keine Ahnung. aber neben dem Robbie ist auch sein Bruder Tim gestorben, 3 Monate später. Das heißt, die Bachmans, die gibt es nicht mehr. Es gibt offensichtlich nur mehr die Turners und die Overdrives.
Ich vermute fast, dass die Overdrives gar nicht so sehr existieren wie die Turners und die Bachmans. Ja, ja. Was war es mir schon? Kann es sein.
Genau. Ja, am 18. Jänner ist jemand von uns gegangen, von dem ich nie gedacht hätte, dass er überhaupt so alt wird, seinem Lebenswandel zufolge. Er ist tatsächlich 82 geworden und es handelt sich um den hochgeschätzten David Crosby von Crosby, Stills, Nash & Young, auch von den Birds und auch viele Soloalben, die er gemacht hat.
Ja, Crosby, Stills, Nash & Young, ein Quartett der Sonderklasse, lauter wirklich ganz wichtige Musiker, überhaupt für den, ich sage mal, südstaatenartig angehauchten Jazz, Blues, Rock, eher Bluesrock, würde ich mal sagen, Giganten dieser Musikrichtung. David Crosby vielleicht nicht der bekannteste von den genannten, aber ein absolutes unverzichtbares Teil der damaligen Formation gewesen, hat auch als Solomusiker in den nächsten Jahrzehnten Maßgebliches zum Bluesrock beigetragen.
Gut, ein ganz anderes Genre, was kommt jetzt mit Television. Und Television ist 1973 gegründet worden, war eine wichtige Punkband oder Punkband kann man vielleicht nicht sagen, aber gehört zur New Yorker Szene der 70er Jahre, CG, wie hat dieser Club geheißen? Jetzt habe ich es vergessen. CBG, keine Ahnung, also irgendwo im
Süden. Ich liefere in der Zwischenzeit nach, ich würde das Ganze am ersten unter New Wave
einordnen. Ja, danke, New Wave, jedenfalls auch aus der Szene, Blondie kam aus der Szene, Patti Smith. Ja, und worüber reden wir? Wir reden über Tom Verlaine, der mit 74 von uns gegangen ist.
Jo. Am 28. Jänner, glaube ich, hast du uns noch untergetragen.
Genau.
Marquee Moon ist die Platte, die es zu suchen gilt, finde ich. Vielleicht sogar die einzige, die wirklich Kultstatus erreicht hat. Dafür ist die Platte wirklich von vorn bis hinten spannend und toll. Und insgesamt gesehen ist Television wahrscheinlich von der New Wave-Szene ganz eindeutig einer der unterschätztesten Bands gewesen.
Ja, sie haben nur 3 Alben rausgebracht. Bei der Gelegenheit vielleicht noch ein Hinweis unsererseits. Wir machen ja zu den meisten Sendungen eine Playlist, die auf Spotify abrufbar ist. Ich glaube auch für jene, die nicht im Spotify-Abo sind. Gerade für diese Sendung heute lohnt es sich, weil wir so unterschiedliche Musiker haben und damit auch eine relativ abwechslungsreiche Playlist.
Und damit springen wir auch schon ins in das zweite Monat des Jahres 2023, und zwar punktgenau auf den 8. Februar, wo uns eine bemerkenswerte Sängerin verlassen hat, nämlich...
Nö.
Ach, war es nicht die Sängerin? Nö. Nein, es war nicht die Sängerin, es war der Komponist, der von der Sängerin sehr oft genutzt wurde. Es ist Burt Bacharach.
Genau.
Mit 95 Jahren von uns gegangen ist, und es war nicht nur die Dionne Warwick, die wirklich vieles von ihm großartig gesungen hat. Viele andere Musiker haben seine absolut eingängigen Melodien im Pop-Bereich genauso veredelt wie im, ich sage mal durchaus im Jazz-Bereich, ganz wichtiger Komponist des folgenden Jahrhunderts.
Genau, es gibt auch eine sehr schöne Kooperation mit dem Elvis Costello, kann ich sehr empfehlen. Ja, zur nächsten Band, auch die hatten wir schon mal im Jazzgespräch, obwohl sie eigentlich musikalisch gar nicht dazu passt. Dieter, da darf ich den wieder an dich verweisen.
Meinst du die
Della Band? Della Soul.
Della Soul, okay, ja.
Entschuldigung, hast du nicht auf der Liste, die ist leider neu dazugekommen. Hatte ich vergessen, ein gewisser David Jude Jolicoeur, einer der drei Rapper von De La Soul, ist am 12. Februar mit schon 55 Jahren verstorben.
Ja, viel zu früh. Wer uns aufmerksam hört, hat die letzten Aufnahmen von uns mitgekriegt, dass wir De La Soul durchaus schon das eine oder andere Mal eben letztens oder vorletztens erwähnt hatten. Ganz wichtige Hip-Hop-Band, vor allem deswegen, weil sie, glaube ich, wirklich die ersten waren, die auch versucht haben, den Hip-Hop so aus diesem absoluten Crime-Eck rauszuholen und eher fröhlich intellektuelle Themen aufgegriffen haben. Mein persönlicher Favorit ist Three Feet High and Rising. Platten, die jetzt auch wieder aufgelegt wird als Vinyl, sehr schön. Kultklassiker aus den, ich glaube, das waren die 90er Jahre gewesen sein, des vorigen Jahrhunderts.
Anzunehmen, ja. Von der nächsten Band hatte ich mal eine Platte. Ich habe sie nicht mehr. Heute tut es mir leid, dass ich sie nicht mehr habe, aber es gab eine Zeit, wo ich Deutschrock einfach nicht ausstehen konnte. Schade drum. Eigentlich ist es der deutsche, wie würdest du sagen, ist auch deutsche
Neue Deutsche. Der hat
neue deutsche Welle.
Einen eigenen Begriff gegeben, die Neue Deutsche Welle. Und ideal ist wahrscheinlich die Band gewesen, die das Ganze am archetypischsten gemacht hat. Du hast vollkommen recht. Schade um die Platten. Ich habe zwei oder drei, die absolut hörenswert sind, besitze ich noch immer und ich lege sie sogar ab und zu auf. Ganz idiosynkratische Musik, die Humpe Sisters, glaube ich, waren das, die da diesen fast ein bisschen hysterischen Gesang geliefert haben. Großartige, eigenständige Geschichte. Gestorben ist am 27. Februar der Schlagzeuger der Band, Hans-Joachim Behrendt, mit 68 Jahren.
Genau, und der hat auf diesem Song, den wir auf der Playlist haben, nämlich Schöne Frau mit Geld, auch seinen Gesang beigesteuert.
Und jetzt, Stefan, springen wir in das nächste Monat auf den 2. Jänner, Punkt genau. Und
2. März.
2. März, Dankeschön, ja.
Über den Herrn brauchen wir nicht viele Worte verlieren. Da gab es eine eigene Sendung dazu. Wayne Shorter, 90 Jahre. Gott hab ihn selig.
Ja, ich würde gerne viele Worte über ihn verlieren, weil er mir am meisten am Herzen liegt. Vielleicht so auf den Punkt gebracht, jetzt, nachdem das Ganze dann bald ein Jahr wieder vorbei ist, dass er von uns gegangen ist, merkt man erst, was für gigantische Bedeutung Wayne Shorter gehabt hat. Er war einer der letzten wirklichen absoluten Megamonolithen aus der Jazzgeschichte, die bis voriges Jahr noch unter uns geweilt haben. Tut unendlich leid bis heute. Er ist auch wirklich bis in seine späten 80er Jahre, also eigentlich bis knapp vor 90 und mit 90 dann auch noch sehr, sehr produktiv und kreativ gewesen. Ja, Gott hab ihn noch ein wenig mehr selig als alle anderen.
Gut. Gewisse Musiker und Bands habe ich kennengelernt, weil ich immer in der Jugend sehr, sehr viel Rockballast geschaut habe. Und eines dieser Konzerte auf der Lorelei war von David Lindley, einem Slide-Gitarrenspieler und Bandleader bei Jackson Browne, was ich erst später erfahren habe. Er ist mit 79 Jahren gestorben am 3. März. Ja, er hat ein paar Solo-Alben rausgebracht und er hat auch viel mit Ry Cooder zusammengearbeitet.
Der sagt mal mehr. Ansonsten ist mir der Herr vollkommen unbekannt. Deutlich bekannter ist mir zwar nicht der Gary Rossington, der am 5. März von uns gegangen ist, aber dafür die Band, in der er hauptsächlich gespielt hat, nämlich Lynyrd Skynyrd.
Genau, und der Gary Rossington ist das letzte Gründungsmitglied der Band, der verstorben ist. Lynyrd Skynyrd hatte ja mal einen Schicksalsschlag, da kamen ein paar Musiker bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Gary Rossington war da, glaube ich, an dem Flug nicht dabei, aber ist jetzt mit 72, was ja auch nicht besonders alt ist, verstorben.
Ja, ich würde sagen, man kann darüber streiten. Gäbe es die, oder sagen wir es so, man muss dann gar nicht streiten, gäbe es The Allman Brothers Band nicht, dann wäre Lynyrd Skynyrd für mich der einsame Stern am Firmament, wenn es um Südstaaten-Rock geht. Der einzige Wermutstropfen vielleicht, dass die Jungs einen Hauch zu stark rechts verortbar sind für mich. Aber bei der großartigen Musik, die sie gemacht haben, sei denn das nachgesehen.
Ja, starker Widerspruch. Die Südstaaten-Band, die, wenn es die Allman Brothers nicht gäbe, per se wären die Marshall Tucker Band, aber lassen wir das.
Nein, ist doch schön, wenn man da unterschiedliche Spektren zusammenbringt. Jo. Lass uns doch gleich springen. Genau. Ein paar Tage weiter auf den 9. März, wo der Robin Lumley mit 75 Jahren verschieden ist.
Robin Lumley, ja, magst du?
Mag ich? Nein, sag Stefan.
Du Robin sagst. Lumley war mir namentlich natürlich nicht bekannt, aber er war Keyboarder und Gründungsmitglied der fantastischen britischen Jazzrockband Brand X. Auch die hatten wir schon mal in einer Sendung, ich glaube in der Sendung Rock meets Jazz meets Rock. Das war auch die Nummer 40.
Ja, wer die nicht gehört hat, dem sei nur auf die Sprünge geholfen, weil Brand X hätte selbst mir noch vor einigen Jahren nichts gesagt. Es war die Jazz-Rock-Ecke des wunderbaren Phil Collins.
Ja, der nächste ist auch ein eher unbekannter. Mein Name ist Jim Gordon. 13. März, 78 Jahre alt ist er geworden, aber er hat wesentlich beigetragen zur Popgeschichte, indem er den Song Layla gemeinsam mit Eric Clapton geschrieben hat. Und er war Schlagzeuger.
Ja, dann gehen wir doch gleich weiter auf den 28. März, wo uns ein, ja, vielleicht sogar der wichtigste elektronische Musiker oder der Vertreter der Electronic Music aus Japan verlassen hat, Ryuichi Sakamoto, mit 71, auch viel zu früh, ich glaube an Krebs verstorben, am 28. März.
Ja, Sakamoto ist mir vor allem ein Begriff durch die Filmmusik, die er gemacht hat. Er war auch Schauspieler.
Jetzt bin ich gespannt, welche Filmmusik du jetzt insbesondere meinst.
Ja, insbesondere meine die Filmmusik von Merry Christmas, Mr. Ja. Lawrence, weil er da mit David Bowie in diesem Kriegsfilm eine Rolle gehabt hat.
Ja. Er ist ein zweites Mal nämlich auch noch aufgeschlagen, dann ein paar Jahrzehnte später mit einer Filmmusik. Da ging es um den Dalai Lama. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er Kassen hat. Mhm. Aber ich würde, wenn ich mich auf etwas beziehen wollen würde, mich auch auf ersteren Film beziehen. Ich finde den Film großartig. Dass da zwei Musiker als großartige Schauspieler auftreten, nämlich David Bowie und Ryuichi Sakamoto, ist schon mal genial. Und die Filmmusik setzt wirklich noch eines drauf. Ja, schöne Sache.
Genau. Der nächste Musiker überlassen lasse ich gerne mit dir. Ich habe zu der Band weniger Bezug als du.
Ja Gott, natürlich. Ray Schulman von den Schulman Brothers. Er selber Multiinstrumentalist und vor allem. Okay. Ja, waren mehrere Brüder aus dem Schulman Clan. Es gab noch ein paar andere Mitmusiker, aber sie haben sich schon sehr stark aus, ich glaube drei waren es, die miteinander dann eben auch, und das ist der Punkt, die großartige Rockband Gentle Giant gegründet haben, die ich wirklich heiß liebe. Für mich mit Abstand die unterschätzteste Band des Progressive Rock aus dieser Zeit, weil jedenfalls auf gleiche Höhe zu stellen für mich mit all den anderen viel bekannteren Bands aus dieser Zeit, ich will sie jetzt alle nicht namentlich nennen, vielleicht an dieser Stelle nur eine Empfehlung für jeden, der sich für Progressive Rock interessiert, Gentle Giant zu googeln und dann sich mal vielleicht nahtlos die ersten 5 Alben reinzuziehen. Das ist wirklich, ich könnte gar nicht
das
sagen.
Das ist eine Ansage, bitte.
Ja.
5 Alben von Gentle Giant, da wirst du, naja, gut. Okay, Dieter, ich glaube, die nächste Dame hast du nicht auf der Liste, die hat sich noch kurzfristig reingeschmuggelt, ist am 4. April mit 60 Jahren verstorben, eine gewisse Vivian Trimble. Ich kannte sie namentlich nicht, aber ich kenne sehr wohl die Band. Sie war Keyboarderin von Lucious Jackson. Lucious Jackson ist eine amerikanische Frauenband aus den 90er Jahren und war groß im Indie-Rock tätig. Und ich habe auch von der Lucious Jackson das eine oder andere Album. Deswegen habe ich sie aufgenommen. Ich hoffe, du verzeihst mir.
Ich verzeihe dir hiermit und springe auf den 7. April, wo ein gewisser Jan Berntsen uns verlassen hat mit 70 Jahren. Hätte mir überhaupt nichts gesagt, aber deine Liste hilft mir auf die Sprünge. Er war offensichtlich wichtiges Mitglied in einer ganz, ganz maßgeblichen, eigentlich letztendlich auch Brock-Rock-Band der 70er Jahre, nämlich dem Alan Parsons Project. Weiß nicht, Stefan, was hat der dort sozusagen quasi für eine Rolle gespielt? Weil der Alan Parsons
weiß ich war, auch nicht genau.
Ja, aber allein für das, dass er in der Alan Parsons Project offensichtlich durchaus auch maßgeblich beteiligt war, gebührt ihm jedenfalls ein Platz auf dieser Liste.
So ist es. Und jetzt sind wir wieder beim Jazzmusiker, einem gewissen Karl Berger. Karl Berger, deutscher Pianist und Vibraphonist. Ich kenne Karl Berger vor allem über Aufnahmen mit dem Don Cherry. Ansonsten, also er tritt öfter als Sideman auf, aber ich habe noch nie ein Album gesehen, das unter seinem Namen erscheint oder erschienen ist.
Ich habe mich reingehört in ein Duo, das er, ich glaube, mit dem Ed Blackwell gemacht hat oder sonst so irgendwas. Ich kann nur sagen, sehr, sehr spannende Musik. Aber für mich unsterblich ist der ansonsten eher sehr unbekannte Herr Berger durch eine einzige Platte geworden, die für mich am Jazzhimmel ganz, ganz hell leuchtet, nämlich Where Fortune Smiles, ist auch schon bei unseren Gesprächen mindestens einmal.
Ah, da ist er auch dabei, okay, ja, gut zu wissen. Ja.
Da hat er neben John Sermon, John McLaughlin, Dave Holland und Stu Martin, hat er eben das Vibraphon bedient und spielt eine maßgebliche Rolle auf der Platte. Einer der wichtigsten, für mich einer der wichtigsten Fusion-Platten der 70er Jahre. Ja, danke, Karl, für deinen Beitrag auf dieser und anderen Platten.
88 ist er geworden. Noch älter ist Ahmad Jamal geworden, der 7 Tage später von uns gegangen ist, nämlich 93. Jamal hatten wir auch schon mal im Jazzgespräch, eine eigene Folge sogar, die Folge 50. Und ich möchte darauf verweisen und weiterspringen, wenn du erlaubst.
Unbedingt, ja. Wobei ich nur dazu sagen möchte, wir springen, weil wir schon genug gesagt haben dorthin, weil auch der Ahmad Jamal ist einer von den Musikern, die sicher ein bisschen unterschätzt wurden in ihrer jazzhistorischen Bedeutung.
Gut. Dann bin ich gespannt, ob du die nächste Band kennst.
Also wenn du nicht wieder was Neues reingeschrieben hast.
Nein, es kommt nichts Neues mehr.
Dann lese ich hier Mark Stewart, der am 21. April 63-jährig auch viel zu früh gestorben ist. Okay, und die Band ist The Pop Group. Ja, sagt mir alles gar nichts.
Okay, The Pop Group und dann später Mike Stewart and the Mafia ist sehr Post-Punk, British Post-Punk, British Industrial Rock. Und ja, ein bisschen anstrengend die Musik, aber wert da mal reinzuhören.
Ja, nicht unbekannt, und zwar nicht nur uns beiden, sondern mit Sicherheit auch allen da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörern, ist der Mann, der am 25. April mit 96 stolzes Alter, Gott sei Dank ist er doch sehr lange bei uns geblieben, aber dann eben doch von uns gegangen ist. Es handelt sich um Harry Belafonte.
Der zweitälteste auf unserer Liste übrigens.
Ja, und es sei dazu gesagt, der Belafonte ist für mich sogar auch hier ein durchaus würdiger Vertreter der Jazz-Toten. Wenn seine Musik auch durchaus sehr populär war, geht zumindest das eine Platte bei mir astrein auch als Jazzwerk durch. Eine Platte aus dem Jahr 1959, wo er live aufgetreten ist, die als Belafonte at the Carnegie Hall in die Jazz- oder sagen wir mal in die Musikgeschichte eingegangen ist. Und speziell von uns Connoisseuren, die Musik auch akustisch auf einem hohen Niveau genießen wollen, die greifen gern zu der Platte, eine RCA, die unter dem Label Living Stereo oder Living Stereo, um es einzudeutschen, ja abgreifbar war und immer noch ist, hat sich nicht nur durch eine wirklich sehr, sehr flockige Musik und einen extrem charmanten Belafonte in der Musikgeschichte verewigt, sondern eben auch deswegen, weil es klanglich absolut zu den allerbesten Aufnahmen gibt, die jemals auf Vinyl produziert wurden.
Die Carnegie Hall.
Ja.
Also ich musste die erst neu entdecken für mich. Ich kenne den vor allem, also ich denke, in Europa ist der Harry Belafonte vor allem in den 70er Jahren populär geworden und vornehmlich durch Kitsch. Auftritte in Fernsehsendungen, wo man ihn zum Lieblingsschwarzen erklärt hat. Aber seine wirkliche Musik ist da überhaupt nicht drüber gekommen und dass er Zeit seines Lebens ein aktiver Bürgerrechtler war, sowieso nicht. Ja, das hat in Europa niemanden interessiert. Was ein bisschen schade ist. Ja. Also das Abziehbild Belafonte ist nicht der wahre Mensch.
Ja, da muss man wirklich auch einen Nebensatz sagen zu der Zeit. Wären eh so die, waren das die 60er Jahre oder 70er Jahre schon?
70er Jahre.
Wie naiv in Europa eigentlich umgegangen wurde, teilweise mit sehr, sehr ernsthaften, ich sage mal im weitesten Sinne, ethnologischen Problemen, die auf der ganzen Welt bestanden haben. Wie du richtig sagst, er ist da irgendwie so, dass der Bananaboot-Guy rübergekommen, was vollkommen seinem gesamten Wirken, weder musikalisch noch politisch gerecht.
Ich kann mir an einen Auftritt erinnern, in irgendeiner Samstagabendsendung, ja, was auch immer es war, wo sie ihn halt dann diesen Song singen haben lassen mit dem Hole in my
Gott, ja. Ja, Hole in my Box oder so.
Na, Gottes Willen, fürchterlich, ja.
Ja, na bitte lass uns weitergehen, wobei das, was jetzt kommt, hinterlasst in mir genauso schwarze Löcher wie der Umgang der Europäer mit ernsthaften Problemen in den 60er, 70er Jahren.
Gut, Gordon Lightfoot sagt offensichtlich nichts. Hast du das damit gemeint?
Das habe ich damit gemeint, genau.
Okay, gut. Gordon Lightfoot, 1. Mai 85 ist er geworden, ein kanadischer Folk- and Country-Sänger. Ich kenne den jetzt auch nicht so gut, aber der Song, der es dann auch auf die Playlist geschafft hat, If You Could Read My Mind, das kennt man doch. Ja. Ansonsten haben wir mit Gordon Lightfoot nicht näher auseinandergesetzt. Im Gegensatz zur nächsten Band, die ich wirklich sehr, sehr schätze und liebe, und ich habe alles von ihnen, The Smiths, eine britische Band aus den 90er Jahren. Der Sänger ist immer noch aktiv unterwegs und der Gitarrist auch. Johnny Marr war der Gitarrist, mir fällt der Sänger im Moment nicht ein, sorry. Verstorben ist Andy Rourke, er war Bassist der Band und ist leider auch nur 59 Jahre alt geworden.
Wo lässt sich die Musik der Smiths verorten?
Das ist Indie-Pop 90er Jahre oder 80er Jahre. 80er okay. Jahre eigentlich. Da, eigentlich die Mutter aller Brit-Pop-Bands. Ja. Also alles, was danach gekommen ist, wie Oasis und wie sie alle geheißen haben, das waren eigentlich nur Epigone und Blur, Pulp, ja, The Smiths waren einfach das zentrale Element des Britpop.
Na spannend, werde ich mir sicher mal reinziehen, ist eine Lücke, die ich füllen möchte. Ja, bei der nächsten Verstorbenen, 25. Mai, kann sich keiner quasi rausreden, der sie nicht kennen sollte. Im Gegensatz zum Andy Rourke. Es handelt sich nämlich in diesem Falle um unsere durchaus, glaube ich, von allen geliebte Tina Turner. 84-jährig von uns gegangen. Ja, Stefan.
Ja, was soll ich sagen? Also die Tina Turner ist mir bekannt geworden durch meine Eltern, weil das waren halt die 70er Jahre und da hat man halt Nutbush, City Limits und Proud Mary und so weiter gehört. Tina Turner ist ja immer mit drei Background-Sängerinnen zusätzlich aufgetreten. Der Mr. Ike war das der musikalische Kopf, so hat man das zumindest vermeint, dass es so ist. War offensichtlich aber eine schlimme Ehe und die Tina Turner ist irgendwann mal geflüchtet aus diesem Zirkus und ist dann in den 80er Jahren wie ein neuer Star am Himmel oder ein neuer Stern am Himmel wieder erschienen mit Private Dancer, glaube ich, war das, 84 oder so. Absolutes Hit-Album und bei diesen Hits ist dann auch, so ist es auch dann weitergegangen in ihrer zweiten Karriere. Die zweite Karriere schätze ich nicht, also die brauche ich nicht. Die alten Songs finde ich allerdings ganz gut.
Also ich widerspreche dem. Ich finde, gerade anlässlich des Todes von der Tina Turner ist eine Reflexion durchaus angebracht für mich persönlich. Ich entdecke nämlich jetzt ihre 80er-Jahr-Phase auch wieder, oder ich entdecke sie eben nicht auch, sondern ich entdecke sie für mich wieder. Mir ist es auch deswegen, weil es mir ähnlich gegangen ist wie dir, Stefan. Ich habe es eigentlich in unserer Zeit, wo wir damals Jugendliche waren, eher ein bisschen abfällig abgetan. Es ist ja auch damals wirklich quer durch alle Sender gerührt und fast ein bisschen nervig, weil es totgespielt wurde, ihre zwei, drei, also sie hat unendlich viele Platten damals gemacht, aber zwei, drei sind, so möchte ich es auf den Punkt bringen, wirklich absolute Standards, die heute noch funktionieren, finde ich. Ja, kann man natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein, wie man da jetzt sieht, aber Tina Turner hat schon ein großes Werk hinterlassen. Daher.
Ja, was wir nicht vergessen sollten, ist auch ihre Filmkarriere. Sie war ja in Mad Max 2 oder 3.
Drei,
genau. Aber sie hat auch viel früher schon mal in einem Film mitgespielt, nämlich in Tommy, also der Verfilmung der Rockoper von The Who. Da war sie die Acid Queen.
Na gut, ja. Sprung in den Juni auf den.
Ja, ich springe mal ganz kurz zurück. Also ich möchte nur den Sänger von The Smiths noch nachschicken. Morrissey hat er heißt er.
Und schon springen wir wieder zurück, nämlich jetzt tatsächlich auf den 5. Juni, wo uns im 84. Lebensjahr die Astrud Gilberto verlassen hat. Großartige Sängerin, ganz eigenständige Stimme. Wer sie kennt, weiß, wovon ich spreche. Großartige Sängerin, eigentlich vor allem des Bossa Nova, mit dem werden wir uns, wenn ich mich nicht täusche, Stefan, in der nächsten Zeit eh mal ausführlicher beschäftigen.
Genau, so ist es. Damit lassen wir die Astrud Gilberto in Frieden ruhen und gehen zum nächsten. Auch das wieder eine Erfahrung aus einem Rockpalast, nämlich der Lee Clayton, der am 12. Juni mit 81 von uns gegangen ist und bekannt geworden ist mit der Lee Clayton Band. Das ist für mich ein legendärer Rockpalast-Auftritt gewesen, 1980. Es ist Bluesrock, es ist Country, es ist, ja, mehr, glaube ich, gibt es nichts dazu zu sagen. Einmal reinhören.
Würde ich auch so sehen, sagt mir gar nichts, brauche ich nicht. Jedenfalls aber brauche ich unseren nächsten Jazz-Toten, der uns am 22. Juni verlassen hat. Für mich wahrscheinlich nach Wayne Shorter ein heißer Kandidat auf den zweiten Platz, wenn es um die Schmerzenstränen geht, die ich ihm nachweine. Ganz, ganz wichtiger Mann des europäischen Free Jazz, mit Machine Gun ein absolutes Standardwerk hinterlassen, Peter Brötzmann.
Genau. Ja, ich glaube, den Brötzmann hatten wir doch auch mal in der Sendung, ne?
Hatten wir in der Sendung ganz richtig.
Ganz am Anfang einmal.
Ja,
Berserker.
Und der Berserker, richtig. Da ging es um den Free Jazz aus Europa, glaube ich. Ja. Wie auch immer. Gut, ja, ab in den Juli, Stefan.
Ab in den Juli, 16. Juli, eine Sängerin und Schauspielerin, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich habe sie immer gemocht. Nicht nur ihre Filme, sondern auch ihre Musik. Es geht um die Jane Birkin, eine Britin, die bekannt geworden ist durch ihre Filme, aber auch durch ihre Ehe mit dem Serge Gainsbourg. Und natürlich dem Skandalsong überhaupt, Je t'aime. Den Song haben wir allerdings nicht auf der Playlist, sondern wir haben etwas aus dem Spätwerk. Und ich möchte auch hier eine Platte empfehlen, ich weiß nicht, ob du die kennst, Dieter, von Gainsbourg und Birkin aus dem Jahr 71, Histoire de Melody Nelson. Schon mal gehört?
Na.
Hör mal rein.
Na, werde ich machen.
Mach das.
Gut. Dann lass mich doch bitte jetzt ansagen, weil außer den Ansagen für unseren folgenden Blog werde ich kaum was beitragen können, weil ich die Herrschaften entweder nicht kenne oder sie gar nicht kennen möchte. Glaube gut. Also am 21. Juli ist im 97. Lebensjahr Tony Bennett von uns gegangen.
Ja, das war der älteste auf unserer Liste im Übrigen. Mhm. Magst du zu Tony Bennett was sagen?
Nein.
Okay, gut. Tony Bennett, Jazzsinger. Oder sagen wir mal Crooner, oder? Das würde es eher treffen. Aber er hat tatsächlich auch in seinen frühen Jahren mit Big Bands gespielt, zum Beispiel mit dem Count Basie. Zuletzt bekannt geworden durch Duette mit der Lady Gaga.
Ja, und ist so von der Preisklasse vielleicht am ersten im Bereich Harry Belafonte einzusiedeln, wenn man sagt, okay, wo ist denn der quasi vom Stil her zu verorten, auch so ein eigentlich zeitloser und vor allem im durchaus positiven gemeinten Sinne stilloser Sänger des Unterhaltungs-Jazz, durchaus ein Schwergewicht, würde ich schon durchaus zugestehen wollen.
Ja, ich glaube, er hat sehr, sehr viele Platten in seinem Leben verkauft. Nicht da mich, aber so insgesamt.
Ja. Ebenfalls ein Schwergewicht, aber definitiv nicht das Jazz, ist die Dame, die uns am 26. Juli mit 56 verlassen hat, nämlich Sinéad O'Connor.
Ja, und ich muss gestehen, ich kenne von der Sinéad O'Connor nur einen Song und der ist ein Cover, nämlich Nothing Compares to You. Ich habe mich mit der Dame nie auseinandergesetzt, weil sie mir immer ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Ich weiß nicht warum.
Ja, wobei sie, ich habe mich aus irgendwelchen Gründen reingehört, so ein bisschen nebenbei. Die hat sogar, wenn du willst, mit Jazz mehr zu tun als so manche andere auf der heutigen Liste, weil sie eine sehr, sehr eigenständige, anspruchsvolle und für mich eben fast jazzige Art gehabt hat, ihre Songs zu interpretieren. Eine Frau, die, wenn man den Gazetten Glauben schenken darf, also den Medien Glauben schenken darf, durchaus, wie soll ich sagen, mit sich und ihrer Philosophie gerauft hat. Aber das hat ihrer Musik nicht nur Schwermut, sondern wirklich eine durchaus beachtliche oder zumindest zu respektierende Tiefe verliehen hat.
Ja, soweit ich weiß, hat sie eine schwierige Kindheit gehabt und die hat sie auch aufgearbeitet in ihrer Musik.
Na fein. Ja. 26. Juli. Noch einmal kommt der Tag.
Noch einmal, da hat, sag du.
Ja, Randy Meisner, 77-jährig verstorben. Ja, doch, von den Eagles. Ja, bitte. Naja, schau.
Ja, also von den Eagles kenne ich auch nur ein Album und das habe ich auch irgendwie geerbt zu Hause. Hotel California. Es ist halt so eine West Coast Band. Im Grunde ist es nicht meine Musik, aber Hotel California ist natürlich weltberühmt und weltbekannt und sicher eines der meistverkauften Alben auf dieser Welt.
Tja, der nächste Herr hat es auch nur auf die Liste geschafft, weil offensichtlich beim Stefan sentimental vorkommt. Am 8. August hat uns 81-jährig Sixto Rodriguez verlassen.
Du kennst offensichtlich den Herrn nicht.
Oh ja, schon. Ich kenne die Sugarman-Geschichte. Ja, okay, hat mich ehrlich gesagt nicht so besonders beeindruckt. Dich offensichtlich schon.
Ja, na, erstens hat mich der Film beeindruckt. Zweitens haben mich die zwei Alben beeindruckt von ihm, die wir zu Hause haben. Und das ist eine der wenigen Alben, die wir auch gemeinsam hören können hier im Haushalt. Bewegendes Schicksal, aber jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um das hier auszubreiten.
Oh, du willst tatsächlich unseren Hörerinnen und Hörern die Geschichte vorenthalten, der einzige Grund ist, warum der für mich hier Platz hätte, der Herr Rodriguez. Ich glaube, das ist doch die Geschichte.
Sag doch mal,
ist es nicht das gewesen mit dem Typen, der irgendwo in, keine Ahnung, im hintersten Winkel von Südamerika oder sonst irgendwo in, doch.
Okay, dann sage ich doch ein bisschen was dazu. Sixto Rodriguez hat in den Anfang der 70er Jahre zwei Alben aufgenommen, die unbeachtet geblieben sind, seine Musikerkarriere dann wieder auf den Nagel gehängt und hat sich dann durchgeschlagen als Bauarbeiter. Aus irgendeinem Grund ist das eine oder andere Album nach Südafrika gekommen und ist dort durch Airplay bekannt und berühmt geworden und niemand kannte den Musiker. Deswegen haben sich in den frühen Nullerjahren zwei Herren aufgemacht auf den Weg, den Sixto Rodriguez zu finden. Und daraus einen Dokumentarfilm gemacht, der eben sich nennt Searching for Mr. Sugarman. Warum Mr. Sugarman ein Song vom Sixto Rodriguez heißt Sugarman. Und sie haben ihn tatsächlich gefunden. Und der Sixto Rodriguez hat keine Ahnung gehabt, dass er in Südafrika so erfolgreich war. Und die haben seine Karriere wiederbelebt. Und er ist dann tatsächlich mehr oder weniger auf Welttournee gewesen und hat dann doch späte Anerkennung für seine wirklich tolle Musik bekommen. So, jetzt habe ich den Sugarman hier auch abgehandelt.
Fein, wir blättern den Kalender nur um ein Blatt um und sind am nächsten Tag, nämlich dem 9. August, gelandet, wo im 81. Lebensjahr Robbie Robertson gestorben ist, einer der Mitglieder von The Band.
Genau, der eigentlich aus meiner Sicht der bekannteste von The Band ist und es ist auch der letzte, der jetzt noch gelebt hat von The Band, alle anderen sind schon früher verstorben, hat angefangen bei Ronnie Hawkins in The Hawks und ist dann über The Band zu Filmmusik gekommen, hat viele Soundtracks für Martin Scorsese gemacht. Es gibt eine Autobiografie von Robbie Robertson, die empfehlenswert ist.
Na bitte. Wir springen ein paar Wochen weiter, landen am 24. August und begeben uns dort in die Gefilde des Heavy Metal. Weil mit 72 Jahren ist an diesem Tage Bernie Marsden gestorben. Mitglied bei Whitesnake, offensichtlich auch bei UFO vertreten in den frühen 70er Jahren. Nur das ist doch schon was.
Genau. Jo, Gary Wright ist am 4. September und jetzt sind wir schon im 9. Monat mit 80 verschieden. Er war Gründungsmitglied von Spooky Tooth. Ich weiß nicht, kennst du die Band Spooky Tooth?
Glaubst du, dass ich sie kenne?
Ich kenne sie.
Ja, super, ich kenne sie nicht. Nein.
Okay, gut. Frühe 70er Jahre britische Band, ganz gut.
Okay, ja.
Und ihr Solo war er unterwegs, das habe ich nicht mitverfolgt. Den einen Song, den ich für die Playlist ausgewählt habe, den kenne ich, Dreamweaver. Gut. Gehen wir weiter.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da jetzt ein Auslassungszeichen eigentlich angebracht ist, weil du hast da noch einen Herrn am 13. September.
Ja, den überspringen wir jetzt. Das war also ein bisschen ein Scherz.
Okay, gut. Also jetzt müssen wir es zumindest dazu sagen und wenn wir es dazu gesagt haben, dann weiß eh ein jeder, wo er uns verorten kann. Da ist nämlich der liebe Roger Whittaker von uns gegangen mit 87 Jahren. Eh schön, er hatte ein schönes Leben. 87 ist nicht schlecht, aber ansonsten gibt es über den Herrn Kunstpfeifer aus meiner Sicht und ich denke aus deiner Sicht auch nicht wirklich was zu sagen. Bitte schnell weiter zum 16.
September. Also musikalisch haben wir nichts verloren, sagen wir es einmal so.
Ja. Gut, gut. Also 16. September, das ist dann schon wieder deutlich wichtiger aus unserem unbedeutenden Blickwinkel aus betrachtet. Da ist nämlich dort John Marshall mit 82 von uns gegangen und er war Schlagzeuger der Band Nucleus und über die haben wir schon sehr viel gesagt und gibt's auch sehr viel zu sagen.
So ist es. Und deswegen, nachdem wir schon viel gesagt haben, lassen wir das jetzt. Oder willst du noch was sagen? Nein,
weiter zum 29. September, wo Ron Howden mit 78 Jahren verschieden ist. Er war Schlagzeuger der Band Nektar, die durchaus auch, so wie Nucleus, nicht nur den gleichen Anfangsbuchstaben hat, sondern irgendwie auch das gleiche Schicksal teilt. Man kennt sie sicher zu wenig. Sie ist wie Nucleus sicher eine unterschätzte Band. In diesem Fall geht es nicht wie bei Nucleus um Jazzrock, sondern ich würde sagen um Prog-Rock. Teilst du diese Meinung mit mir, mein lieber
Absolut,
Stefan?
Absolut, ja. Absolut. Übrigens, Nektar-Platten werden jetzt offensichtlich wieder neu aufgelegt, vor allem die ersten. Es ist wert, da mal reinzuhören und
das auch zu kaufen. Ja. Guter Hinweis, ja.
Okay. Die nächsten Brüder, die kannte ich nur vom Namen her und ich kannte die Musik eigentlich nicht, habe mir aber jetzt anlässlich dieser Sendung mal ein bisschen was angehört. Die Isley Brothers, gestorben ist Rudolf Isley mit 84 am 11. Oktober, er war Sänger der Isley Brothers. Sagen dir die Isley Brothers mehr?
Nein, man kennt sie aus irgendwelchen Gründen, aber ich wüsste jetzt nicht mal genau, welche Musik die Burschen gemacht haben.
Genau. Viel bedeutender für wiederum aus unserer Sicht, und das ist die einzig Verstorbene, die es mit zwei Titeln auf die Playlist geschafft hat. Vielleicht auch deswegen, weil wir sie noch nie in unserem Jazzgespräch hatten, aber vielleicht einmal eine Extrasendung ihr widmen oder ihrem Umfeld. Die Carla Bley, eine Jazzpianistin, die mit 87 Jahren von uns gegangen ist.
Ja, und für mich quasi wiederum heiße Anwärterin eben auf die Anzahl der Trauertränen, die ich ja nachweine, jedenfalls auch ganz knapp hinter Wayne Shorter, weil die Carla Bley oder Bley auch mit Sicherheit einer der unterschätztesten Jazzmusikerinnen ever war. Wie ihr Name schon sagt, Bley. Sie ist die Frau von Paul Bley gewesen. Später dann.
Nur, oder? Ja,
genau. Sie ist. Ja. Vielen ist sie sozusagen, die sich irgendwo mit ihr beschäftigt haben, dann zunächst einmal vor allem in Erinnerung, dass sie mit drei bekannten Jazzmusikern eben verheiratet oder zumindest langjährig liiert war, eben mit dem Paul Bley, danach mit dem Michael Mantler. Ist nämlich ursprünglich, glaube ich, ein Deutscher, der dann eben in Amerika Karriere gemacht hat als ernsthafter Jazzmusiker. Und jetzt zum Schluss, bis zu ihrem Versterben mit dem Steve Swallow, ganz wichtiger Bassist des modernen Jazz, zusammen war. Aber das ist bei Weitem nicht das, was es über die Dame zu sagen gibt. Sie ist eine ganz, ganz wichtige Komponistin gewesen des Jazz, hat auch andere sehr inspiriert. Ich persönlich schätze sehr ihr Werk aus dem Jahr 1974, Tropic Appetites. Aber das wäre nicht die einzige Platte, die ich von ihr empfehlen würde. Es fängt bereits gleich mit dem ersten Werk an, Escalator Over the Hill, wo klar wird, dass sie eine ganz eigenständige, irgendwie sehr schräge Musikerin ist, die für mich durchaus so Qualitäten hat, wie der Frank Zappa sie hatte, aber deutlich weniger bekannt wurde, die liebe Carla Bley, weil sie irgendwo so hin und her changiert zwischen sehr eingängiger, fast balladenhafter Musik und sehr, sehr schrägen Jazz. Ja, also wie du ganz richtig sagst, ich glaube, wir sollten der Dame vielleicht einmal in einer näheren oder ferneren Zukunft zumindest mehr Zeit widmen als heute.
Genau. Escalator Over the Hill ist übrigens ein Album, wenn man das erste Mal hört, zumindest ist es mir so gegangen, dann gibt man auf irgendwann. Wenn man dann sich mehr damit beschäftigt, dann merkt man erst, was da rüberkommt. Ja, aber es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu philosophieren. Trotz massivem Alkoholgenuss hat es tatsächlich 66 Jahre gedauert, bis Shane McGowan den Löffel abgegeben hat. Sänger und Komponist der Pogues ist am 30. November verstorben. Ich glaube, am 7. Dezember oder so war das Begräbnis in Dublin. Ich habe da einiges filmisch mitbekommen. Das war für mich einer der bewegendsten Momente in diesem Jahr. Das, ganz ehrlich, es ist in der Kirche gesungen worden, vor allem Fairy Tale of New York. Es ist Nick Cave aufgetreten und hat Rainy Nights in Soho von sich gegeben. Also wahnsinnig, wahnsinnig bewegend. Es hat mir wirklich, wirklich leid getan, dass der Shane gestorben ist.
Ja, nachdem ich auf meiner Liste nichts mehr finde, darf ich vermuten, Stefan, dass es das war? Oder hast du noch irgendwelche Jazz-Toten oder auch Nicht-Jazz-Toten, die du aus dem Hut zaubern kannst?
Ja, ich muss jetzt, der ist tatsächlich am 18. Dezember noch dazugekommen, ein gewisser Amp Fiddler, der eigentlich, ist der Künstlername in Wirklichkeit, hat er Joseph Fiddler geheißen, ist mit 65 gestorben. Er war Keyboarder, Singer, Songwriter, war, und das sagt jetzt dir was, Mitglied von Parliament und Funkadelic und hat dann später nach seinem Ende bei der Funkadelic eher im Hip-Hop viel zu tun gehabt.
Na bitte, dann lass uns doch unsere heutige Trauersendung mit erfreulicheren Informationen beenden, und ich möchte gerne die Empfehlungen, wo man uns hören kann, abschließend noch hier präsentieren. Ihr könnt uns wie immer über letscast.fm hören, dort auch E-Mails hinterlassen, weiters auf meinen musikpodcast.de. Dort gratis abrufbar, was wir so von uns geben. Natürlich auch auf Spotify sind wir downloadbar. Dort gibt es auch die Playlist. Und auch auf Apple Podcast gibt's uns gratis zu hören.
Und das war's für heute, denke ich.
Definitiv. Ihr Lieben da draußen, lasst uns doch gemeinsam hoffen, dass die Sendung über die Jazz-Toten des Jahres 2024 nicht so eine ausführliche wird wie die Sendung des Jahres über die Jazz-Toten 2023. Damit verabschiede ich mich. Wenn wir es überhaupt machen, ja. Damit verabschiede ich mich von dir, mein lieber Stefan, und von euch allen da draußen aufs Herzlichste. Baba.
Baba, und in der Hoffnung auf ein schöneres Wetter.
Gut.
Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.